Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen schönen Nachmittag. Natascha Gruber begrüßt Sie heute wieder zu den philosophischen Brocken auf Radio Orange. Die heutige Sendung ist gewidmet einer Frau, die nicht mehr unter uns weilt, und zwar Soar Joana Ines de la Cruz. Sie hat im 17. Jahrhundert gelebt und ja, wir werden gleich mehr von ihr erfahren und das die ganze heutige Sendung hindurch nach dem ersten Song. Schwester Juana, also Soar Joana Ines de la Cruz, wurde geboren am 12. November 1651 als Juana de Azpache y Ramírez de Santillana in San Miguel im heutigen Mexiko. Verstarb mit 44 Jahren am 17. April 1695. Sie ist in die Geschichte eingegangen als eine der bedeutendsten mexikanischen Dichterin und Lyrikerin. Ihre Rezeption hat eingesetzt im vor allem im 20. Jahrhundert und hat vor allem durch die Biografie von Octavio Paz, Soar Joana Maria de la Cruz oder die Fallstricke des Glaubens, nochmal zu gegenwärtiger Popularität gefunden. Aber was zeichnet diese Biografie, diese Vita von dieser ungewöhnlichen Frau aus. Darüber möchte ich heute ein bisschen mehr erzählen. Zunächst einmal ein paar Daten zu ihrer Biografie. Sie wurde geboren als uneheliches Kind von einem spanischen Kapitän, Militär und einer Mexikanerin, Isabella Ramirez, und wuchs auf der Hacienda der Großmutter in Mexiko. Schon mit 3 Jahren zeigte sie außergewöhnlichen Wissensdurst und Lerndurst, brachte sich selbst Schreiben und Lesen bei, sie wird berichtet. Auf jeden Fall frühzeitig begabt, lernt lesen, viele Sprachen, beschäftigt sich auch mit Philosophie, Astronomie, Medizin, also den Naturwissenschaften der damaligen Zeit. Wobei ich natürlich jetzt nicht erwähnen muss, das ist allseits bekannt, dass gerade im 17. Jahrhundert und auch in Mexiko das also keine Betätigung war für Mädchen und dementsprechend auch nicht gutiert wurde. Nichtsdestotrotz wurde aber diese Begabung dieses Mädchens erkannt und mit 16 Jahren von der Vizekönigin, also der Vizekönigin von Neuspanien, so hieß also Mexiko zu der Zeit, entdeckt und holte sie an ihren Hof. In der Folge schrieb Joanna dann Auftragsarbeiten, also begann mit ihrer Lyrik, mit ihren lyrischen, poetischen Arbeiten, die sie eben als Auftragsarbeiten für den Hof schrieb, auch für die Kirche und natürlich diese der Vizekönigin gewidmet hat. Diese Verse, diese Poesie, die heute überliefert sind, das sind nicht alle erhalten, relativ viel ist leider verloren gegangen, zählen aber zu den wichtigsten Werken der lateinamerikanischen Poesie des 17. Jahrhunderts. Aufgrund ihres Wissensdursts und ihrer Hunger nach dichterischer, kreativer Arbeit führten zu dem Entschluss, dass sie eben nicht den Lauf der Ehe, des Familienstandes oder nachgeht, sondern eben konsequenterweise, und das war ja gerade in diesem Zeitrahmen für die Frauen, Mädchenfrauen teilweise die einzige Möglichkeit, diesen Anführungszeichen Joch der Ehe und Familie und Kindergebären zu kommen, in ein Kloster zu gehen. Das hat sie dann eben auch getan. Sie trat dann in ein Kloster ein, zuerst bei den unbeschuhten Karmelitinnen, wechselte aber dann zu einer Klostergemeinschaft, die also weniger asketisch war, und nämlich zu den Hieronymitinnen, nach dem Hieronymus, heiligen Hieronymus, Hieronymitinnen. Diese Nonnengemeinschaft also war weniger streng in dem Sinne und sie konnte dort sich voll und ganz ihren Studien widmen. Sie hatte auch aufgrund ihrer Mentorinnenschaft von der spanischen Vizekönigin bzw. vom spanischen Hof auch ein recht protegiertes Leben in diesem Sinn. Auch im Kloster hatte eine geräumige, ein geräumiges Studio, Zimmer mit Bibliothek, Schreibstube und und konnte sich eben hier hier diesem Leben der Muse, aber nicht geistig angestrengten, kontemplativen Muse, dem Schreiben widmen. Sie hat, was auch ungewöhnlich war für die damalige Zeit, in diesen Klosterräumlichkeiten Experimente gemacht, also im Rahmen, wie es halt möglich war. Das heißt, ihre naturwissenschaftliche Interessen ist sie dort auch nachgegangen, hat aber natürlich auch als Teil der Lebensgemeinschaft im Kloster Verwaltungstätigkeiten zu absolvieren gehabt. Also man musste natürlich auch Verwaltungsarbeiten, Klosterarbeiten verrichten, hat aber in der Zeit, die sie hatte, für sich hatte, diese maximalen genutzt für eben ihre eigenen wissenschaftlichen und wie auch schriftstellerischen Bestätigungen, die aber einen sehr, doch sich auch einen starken Hintergrund hatten oder gespeist waren von ihrer reichen Lektüre in Philosophie und europäischer Geisteswissenschaft. Sie konnte neben den lateinamerikanischen Sprachen, also Spanisch, Portugiesisch, auch mexikanische Indianersprachen, konnte sie dazu auch noch Latein und Griechisch und war sozusagen ganz hier im Geiste des Humanismus, der humanistischen Vita ausgebildet. Ihre Bibliothek umfasste 4000 Werke. Zuletzt bekam sie aber mit dem katholischen Klerus Schwierigkeiten. Klerus von Mexiko, aber auch von Spanien, der sie daran erinnerte, dass sie im Kloster ein religiöses Leben führen sollte und eben nicht weltliche Literatur schreiben, sondern wenn dann religiöse Literatur schreiben sollte. Klerus brachte sie so weit, dass sie letztendlich resignierte, das Schreiben aufgab, die Bücher verkaufte und sich eben der Krankenpflege widmete, als dann im Jahr 1695 die Pest ausbrach. Sie hat sich dann selbst an dieser Seuche infiziert und starb daran am 17. April. Im europäischen Raum, in Europa, war der deutsche Romanist Karl Vossler einer der ersten, der Werke von Sor Juana entdeckt hat und Übersetzungen erstellt hat. Und vor allem die Übersetzung ihres philosophisch wohl bedeutsamsten Werkes, nämlich den ersten Traum. Und zwar hat Vossler in den Jahren zwischen 1934 und 1951 herum diese Gedichte und vor allem auch Träume, und dieser erste Traum ist am bedeutsamsten und auch am längsten übersetzt. Dieser erste Traum zeichnet sich auch dadurch aus, dass, wie sie selbst schreibt, dieser Traum keine Auftragsarbeit ist, sondern sie diesen rein aus eigenen Stücken, aus philosophischem Interesse herausgeschrieben hat. Bisschen auch vielleicht auch wie eine Meditation. Sie hat Descartes gekannt, aber auch andere europäische Philosophen, die zu dieser Zeit kanonisiert waren bereits oder eben bekannt, allseits bekannt waren in philosophischen Zirkeln. Dieser Primero Sueño, erster Traum, beschreibt in 975 Versen den Prozess des Einschlafens und die Ablösung der Seele vom Körper, um im Traum durch die Magina del Universo zu fliegen, also durch das Universum, die Weltenmaschine des Universums zu fliegen. Ihre Modelle oder Analogien dazu waren Johannes Keplers Somnium von 1634, eine geträumte Mondreise, vor allem aber eben die Werke Coeleste von 1656 von Athanasius Kircher. Und Athanasius Kircher war ein zu dem Zeitpunkt schon sehr bekannter, berühmter Jesuit, ein Polyhistor, Universalgelehrter aus Fulda, Begründer der Ostasienkunde, Ägyptologie, ebenso Musiktheoretiker und Erfinder der Laterna Magica. Und unter anderem, also er hat unglaublich breit gewirkt und breite Ausstrahlung gehabt, aber eben auch astronomische, ja, philosophisch-astronomische Werke auch geschrieben. Er beeindruckte Juana sehr stark oder beeinflusste sie hier ganz stark, und sein Itinerarium, das beschreibt Itinerarium Coeleste, wie ich schon erwähnt habe, beschreibt ebenso eine Reise zum Mond und zu den Planeten. So eine Science Fiction, würde man heute sagen, weit Jahrhunderte vorweggenommen, die erste Mondreise, die dann die erste im 20. Jahrhundert, wie wir wissen, 60er Jahre vonstatten ging. Kircher beschreibt ihm diese Reise zum Mond und zu den Planeten. Also es ist eigentlich so eine fiktional, gleichzeitig aber auch gelehrsam, weil eben hier in dieser Beschreibung hier ein Astronom einem Schüler Unterricht erteilt in Kosmologie und Astronomie, während sie diese Reise da im Universum unternehmen. So, Juana übernimmt diesen Topboy, diesen Topos, dieses Bild, und ihn, sozusagen in ihrem Traum, den sie im Folgenden beschreibt. Und sehr interessant eben die Zusammenhänge hier, oder wie sie sich vorstellt, hier das Zusammenwirken von Seele und Körper. Im Universum findet Juanas Seele, die nun umherfliegt, nichts Übernatürliches oder Transzendentes, kein Paradies, keinen Engel, keine Engel, auch weder Mehrzahl noch Einzahl, oder als Herrscher, als Himmlische, sondern eben nur die Erde und die Planeten. Und dementsprechend ist Dunkelheit, Sonne und Dunkelheit. Der erste Versuch, das Weltall neoplatonisch in intuitiver Wesensschau zu erfassen, misslingt. Auch der zweite, mittels neo-aristotelischer Syllogismen. Konsequenz ist in ungefähr, dass wir eben nichts wissen können, weiter als eben die Planeten zu sehen. Der naheliegende Vergleich mit Goethes etwa Faust wurde von spanischen und mexikanischen Kommentatoren dann in weiterer Folge gezogen, in weiterer Folge der Sor Juana Rezeption. Weiters muss auch gesagt werden, und das wurde auch schon erwähnt, dass hier ohne ihre naturwissenschaftlichen fundierten Rationalismus oder rationalistische Weltschau dieses Großgedicht Erster Traum und mit den darin verhandelten Begriffe wie Körper, Arbeit, Muße, Genuss, aber auch die darin verhandelten Kategorien wie Denken, philosophisches Denken und Dichten hier eine zentrale Rolle spielen. Und hier diese humanistische Grundverfassung eben da sehr, sehr, sehr hier zum Tragen kommt. Ein sehr wichtiger Topos, ein wichtiges Thema ist eben hier der menschliche Körper als poetische Materie oder vielleicht sogar Maschine, ähnlich wie es dann auch Descartes aufgreifen wird. Oder auch schon hat zu dem Zeitpunkt, besser gesagt, Juanas Körper bleibt während des seelischen Höhenflugs, also im Traum, also Universumsflug im Universum, entseelt im Bett liegen. Ihre derartig reale, nicht nur begriffliche Trennung von Körper und Seele, ja sogar die Zweiteilung des Menschen hier von Körper und Seelenkörper, beruht aber hier auch auf ihrer Lektüre des Philosophen und Theologen Ramon Llull, Raimondus Lullus. Selbiger lebte in Spanien bzw. Mallorca 1232 bis 1315, also ein mittelalterlicher Theologe, Scholastiker vielleicht auch. Dieser hat in seiner Ars Breve eben auch zu dem Zeitpunkt schon eine sehr interessante Kosmologie und ich glaube eine Seelenlehre vorgelegt. Vor allem hier die Zweiteilung in Körper und Seele. Homo est compositus ex anima et corpore. Aus dieser Unterteilung heraus entwickelt Johanna dann auch weiter die Zweiteilung in materielle und geistige Arbeit. Also die Tätigkeit, dann die Praxis ist dann auch entsprechend eine körperliche oder eine geistige Betätigung des Menschenwesens. Aber dazu komme ich noch später zu dem Begriff der Arbeit bzw. Muse, den ich schon erwähnt hatte, weil hier Muse absolut nicht als passives oder passive Freizeit oder auch nur auch, oder auch aktive Freizeit im Sinn von heutigen Freizeitbegriff zu gefasst war bei ihr, sondern durchaus in der griechischen Tradition des Freiseins von körperlicher Schwerarbeit, könnte man sagen, weil ich glaube, körperliche Arbeit war zu dem Zeitpunkt bis hinauf in unser industrielles Maschinenzeitalter immer unglaublich schwer und ein Joch mehr oder weniger, sondern eben dieses Privileg hier, sich geistiger Arbeit widmen zu können. Das ist also hier der Musenbegriff. Nochmal kurz zu ihrem ersten Traum, Primero Sueño. Juana beschreibt hier Einschlafen und Erwachen ihrer Glieder als ineinandergreifendes mechanisches Ganzes, als Räderwerk, als Engrenache. Die Leibesmachina, also die Leibesmaschine, hat einen Motor, das Herz und eine Kommandozentrale, das Gehirn. Beim Einschlafen trennt sich die Seele vom Körper. Weil das Gehirn die Kontrolle einstellt, erschlafen auch die angestrengt arbeitenden Knochen, Sinusorgane und auch sonstigen Organe. Der Herzmotor, das vitale Schwungrad des Menschenuhrwerks, wie sie sagt, tuckert langsam wie ein Blutkreislauf zusammengeschlossen mit der Lunge, die als atmender Blasebalg bezeichnet wird. Die Luft in stets gleichen Bewegungen von Attraktion und Repulsion einsaugt, wobei der Herzmuskel gepresst und gedehnt wird. Die Nahrungsaufnahme bezeichnet Joanna in Dialektik von eigenem und fremdem als Aneignung des Körperfremden. Der Magen ist ein chemisches Laboratorium, sagt ein, das der wärmekompetenteste Wissenschaftsoffizin, also ein Wissen, also ein Magen, der hier also verdaut und alles umwandelt auch. Scientifica officina produziert Calores, also Wärme, Kalorien, für die Körpermaschine. Das verzehrte Essen wird in Nährsaft verwandelt. Letzterer wird vom Hauptverteiler, dem Magen, an die verschiedenen Organe, darunter das Gehirn, distribuiert. Das ihm an die Unterabteilungen Vorstellungskraft, Erinnerungsvermögen und Fantasie weiterverteilt. Die Arbeit des Gehirns hängt in letzter Instanz von seiner Versorgung durch den Magen ab. Der Magen erzeugt auch den Schlaf, indem er Dormitiva destilliert, die er ins Blut ausschüttet, wenn er nach getaner Verdauungsarbeit ruht und es ihm an Nahrung und damit an Arbeit ermangelt. Von diesen Schlafmitteln wird der Thron der Vernunft, il trono rational, betäubt, wodurch die Glieder erlahmen. Die Paralyse, also diese Art von Lähmung, Schlaf, löst sich beim Erwachen, wenn der Körper sich nach allen Seiten streckt, die Augen öffnet, die Sinne wieder arbeiten, zur Arbeit beginnen und die Traumfantasien das Gehirn verlassen. Juana erwacht aus einem physiologischen Grund, nämlich dem Hunger, dem morgendlichen Hunger nach dem Frühstück.
Thank you.
Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ging Juana ins Kloster aus Liebe zu geistiger Arbeit. Sie wollte ein kontemplatives Leben führen und sich eben nicht nur der Lektüre, Wissensaneignung widmen, sondern eben auch dem Schreiben. Eine Anekdote berichtet aber, und das ist bezeichnend, in welcher Weise sie sich planmäßig autodidaktisch Wissen angeeignet hat. Und zwar, indem sie sich also immer ihren langen Zopf abgeschnitten hat, die langen Haare, diesen Zopf, der Länge dieses Zopfes stapelte sie Bücher. Und diese Bücher mussten abgearbeitet werden bis zu der Länge, wie die Haare wieder nachgewachsen sind. Also der nächste Zopf. Bis der nächste Zopf nachgewachsen war, mussten die Bücher abgearbeitet werden, denn dann war ja wieder der nächste Zopf abzuschneiden und der nächste Stapel Bücher zu absorbieren. Gut, das mag anekdotisch sein, wie auch immer es bezeichnet. Jedenfalls hier dann die Facette von Juanas wirklich also permanenter und disziplinierter Arbeit mit den Büchern und mit dem Schreiben. Sie hat sich auch als eine der ersten Stimme dafür eingesetzt, dass Frauen im Klerus vertreten sein sollten, in der Kirche eine aktive Rolle in der Kirche wie auch in der Wissenschaft haben sollten, war natürlich zu diesem Zeitpunkt heretisch und ist auf Granit gestoßen. Hatte in ihrer Jugendzeit auch ihre Mutter gebeten, dass sie in Männerkleidung sich in die Universität hineinschmuggeln darf, wollte eben hier da und auch am Universitätsstudium teilnehmen, was zu dieser Zeit auch Mädchen nicht möglich war. Das wurde ihr aber eben nicht erlaubt von ihrer Familie. Und wie gesagt, das Kloster war dann die Alternative oder der Raum, in dem sie sich intellektuell ausleben konnte. Ich habe noch einen Aspekt, den ich schon erwähnt habe, ihr Musen- oder Arbeitsbegriff als poetische Kategorie. Ich beziehe mich hier auch auf einen Artikel, also ich werde am Ende noch einmal die Rezeption und ein paar Literaturtipps geben zu ihr, zu ihren Werken, aber auch zu ihrer Biografie. Hier ist aber eine Analyse von Hans-Otto Till, der hier ein paar Facetten auch von ihrer Arbeit beschreibt, also von ihrer Lyrik, ihren Gedichten und so weiter, aber hier eben auch ein bisschen was zu ihrem Arbeitsbegriff. Und dabei auch noch eine kleine Fortsetzung von diesem ersten Traum. Juana verwendet eben diesen Terminus Arbeit oder Trabajo im Spanischen sehr häufig. Im Traum also 5-mal in einem Block von nur 15 Versen. Also das Einschlafen der Glieder ist ein notwendiges Ausruhen von körperlicher Arbeit, corporal Trabajo. Arbeit ist aber immer positiv besetzt. Was auch unüblich ist, denn in der damaligen Zeit, die schon erwähnt, vor maschinellen, vorindustriellen Zeit, war Arbeit an sich etwas, das eben nur unterste Klasse gemacht hat, also wirklich harte körperliche, landwirtschaftliche Arbeit. Arbeitet so also vom lateinischen Ursprung, oder vom lateinischen oder italienischen Ursprung, tribagliare oder spanisch trabajar oder Travers ist, hat auch die Konnotation von Joch und sogar Folter und Tortur auf jeden Fall. Ne? Sie betreibt aber eben als Nonne eben auch administrative Arbeit. Ist eben nicht nur Wissenschaftlerin und Lyrikerin, sondern war eben auch 7 Jahre von 1686 bis dann zu ihrem Tode 1691 Wirtschaftsleiterin des Klosters. Sie nähte und webte und hat eben auch alle hier handwerklichen Tätigkeiten durchgeführt, genauso wie in der Küche und im Garten tätig gewesen. Sie betreibt eben als Wirtschaftsleiterin administrative Arbeiten, kennt als solche eben auch die körperliche und betreibt als Privatgelehrte andererseits aber eben geistige Arbeit. Sie ist sich dieser Komplementarität, sogar wie sie später sagt, dieser Differenz, dieser Tätigkeitsmodi sehr bewusst und lebt diese auch ganz bewusst aus. Diese ihre Unterscheidung als Extrapolieren aus dem, also von Ramon Lull, Leib-Seele-Differenz heraus, aber, oder auch vielleicht in Analogie zu Descartes, also Leib-Seele entspricht dem auch dementsprechenden Tätigkeits- und Arbeitsmodi, geistiger Arbeit und körperlicher Arbeit. Diesen Unterschied zur Antike setzt sie also nicht das Binom Arbeit versus Nicht-Arbeit, sondern eben das auch heute üblich gewordene körperliche Arbeit und geistige Arbeit. Ihre Studien nennt sie Todo este trabajo, alle diese Arbeit, die ich gern auf mich genommen habe, aus Liebe zu den Wissenschaften. Sie sagt auch Arbeit als Erholung, also geistige Arbeit als Erholung, was in ihrer Autobiografie an mehreren Stellen deutlich macht. Im Lesen, Lesen, so viel es geht, Lesen und nochmals Lesen, ist für sie Ausruhen. Das kann so ein Wort, das auch für das Ausruhen der Knochen von körperlicher Arbeit bei ihr benutzt wird. Ausruhen in allen Augenblicken, die mir meine Dienstobliegenheiten zulassen. Dieses Ausruhen war nicht bloßes Erholen von der Arbeit, also insofern nichts tun, sondern hatte den Selbstwert des Genusses. Mit also Lesen als Genuss, als geistige Delikatesse sozusagen. Also sie verwendet hier auch das Wort Delite. Also das Genussmoment, das Delektieren, Delikatesse als geistige Lesebrocken, könnte man sagen, oder Buch als Delikatesse, geistige, ganz allgemein, sondern eben auch in Bezug auf Kunst und eben Poesie. Weil ihr geistige Arbeit im Unterschied zur ungeliebten Administrationsarbeit, also kann man sagen Verwaltungstätigkeit, heute würde man vielleicht sagen Büroarbeit, über den Erholungswert hinaus aber auch Genuss bereitet, liebt sie diese und nennt diese Arbeit, liebe Arbeit, Trabajo Amado. Das scheint auf den ersten Moment ein Oxymoron zu sein, also ein Begriff, die sich eigentlich widersprechen, liebe Arbeit, wenn man daran denkt, dass ein Trabajo, Trabajar von diesem Hintergrund, Bedeutungsaufladung von Joch bis zu hin Folter kommt. Aber nun gut, hier ist es hier eine Trabajo amable, eine Arbeit attraktiv, eine attraktive Arbeit, der sie sich hingibt. Fällt die attraktive geistige Arbeit, fällt für Juana in die von ihrer Verwaltungsarbeit freie Zeit, würde man heute sagen, Freizeit. Aber eben, die ist ganz und gar gewidmet ihren wissenschaftlichen, philosophischen, literarischen Interessen. Was ihm aber hier nicht unbedingt einerseits Muße, würde man sagen, aber ein Muße nicht im Sinn von nichts tun oder eben dolce far niente. Sie sagt eben auch, also Geschäft, also nicht Muße, unterscheidet hier an manchen Stellen wiederum den Begriff Muße und nicht Muße, also vom Spanischen Oxio, Otium oder Lateinisch Otium, beziehungsweise dem Negotium, das Geschäft hier von der, also das Geschäft, Geschäftigkeit, Geschäftstüchtigkeit, Negotium als Nicht-Muße, hier kann man sagen, auch interessanterweise vielleicht in die Hinführung der heutigen Bedeutungsaufladung, dass hier also diese Tätigkeiten der Nicht-Muse, also das heutigen Sinne Arbeitens weniger unserem Zeitalter körperliche Arbeit, aber eben administrative Büroarbeit, den Geist halt fernhält von dem, was eigentlich die Tiefe ist und das, was ihn Genuss bringt. Wo er sagt, also hier, glücklich ist, oder sie, auch im Zitat oder in der Referenz auf Horaz, glücklich ist jener, der fern den Geschäften weilt. Was aber eben wiederum nicht heißt, dass eben nicht Geschäftstätigkeit, also nicht die einem zum, dass das ein, diese freie Arbeit, selbstbeschaffene, selbstbestimmte Arbeit ein süßes Leben wäre in dem Sinn oder ein Nichtstun, sondern eben, wie sie auch immer wieder auch sagt, ein wirklich freies Arbeiten, zum Beispiel das Komponieren oder das Schreiben von Lyrik, höchste intensive geistige Anstrengung bedeutet, gleichzeitig aber eben eine ungeheuer lustvolle, erholsame in dem Sinn Arbeit ist, die eben hier als Gegenpol steht zu den, würde man sagen, vielleicht weltlichen Beschäftigungen, Verpflichtungen, die sie eben hatte, auch im Rahmen ihres Klosterlebens. Wie ich schon auch erwähnt habe, bekam dann Sor Juana Schwierigkeiten mit der klerikalen Obrigkeit, mit dem Erzbischof und auch anderen von Mexiko, aber auch direkt auch von Rom aus, die interveniert haben gegen diese Art von Schreibe, die da als zu weltlich erachtet worden ist und das nicht insgesamt der Lebensstil nicht der einer Nonne entsprechend wäre. Sie musste letztendlich dann ein Sündenbekenntnis verfassen, das sie auch die Anekdote berichtet, im eigenen Blut geschrieben hat, aber so drastisch genug, sie hat wirklich das Schreiben aufgegeben aufgrund diesen Drucks und ihre Bibliothek verkauft und sich da in den letzten Jahren oder vielleicht im letzten Jahr des Lebens sich der Krankenpflege gewidmet. In dieser Zeit, 1695, brachen einige Tumulte aus in Mexiko, Unruhen, Kranken, Seuchen verbreiteten sich, unter anderem eben auch die Pest Sie hat eben Mitschwestern gepflegt und sich daran selbst infiziert und ist daran verstorben. Ich möchte noch ein paar kurze Literaturtipps geben, wer sich damit befasst hat, zum Weiterlesen. Herausragendste Publikation, würde ich sagen, ist vom Nobelpreisträger von 1990, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz oder Die Fallstricke des Glaubens, auch deutsche Übersetzung im Surkamp Verlag, aber eben auch von Karl Vossler eine so selbstständige Übersetzung vom ersten Traum, den ich besprochen habe, Die Welt im Traum, eine Dichtung der 10. Muse von Mexiko, also sie hat auch hier diesen Beinamen, 10. Muse von Mexiko, also für Octavio Paz auch, ist sie eine der bedeutendsten Lyrikerinnen überhaupt von Lateinamerika und vor allem natürlich des 17. Jahrhunderts bis hinauf ins die neue Zeit. Historikerinnen haben sich ebenso mit ihr beschäftigt. Es gibt einige Ausgaben der Operas Completas. Es ist nicht so viel von ihr erhalten, aber das, was erhalten ist, gibt es in englischer und in spanischer Übersetzung natürlich. Ja, hiermit bin ich am Ende meiner heutigen Sendung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Wiederhören. Die Musik kam heute von Pianisten George Winston und der CD The Forest.